Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Friedrich Merz ist ein Heiratsschwindler, das sagt mein heutiger Gast. Rolf Pieper ist natürlich wieder da. Er ist internationaler Finanzmarktstratege, er ist der Erfinder der Triversifikation und er ist der CEO der Triconcept AG aus Liechtenstein. Herr Pieper, schön, dass Sie wieder da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung nach Berlin.
Ja, sehr, sehr gerne. Und ich habe es schon gesagt, wir reden natürlich zum einen über die Bundestagswahl und was daraus jetzt wird. Es stehen Milliarden und Billionen im Raum. Also wir haben viel zu besprechen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank.
Herr Pieper, die Gespräche laufen. Es läuft alles auf eine Regierung unter Friedrich Merz als neuen kommenden Kanzler zu. Was denken Sie denn über die Bundestagswahl und jetzt die Gespräche?
Ja, zunächst einmal denke ich über Merz nach. Sie haben es ja vorhin schon gesagt. Also von Haus aus sind wir ja Landsleute. Und er hat ja gesagt, auf seinen Plakaten stand ja mehr Sauerland für Deutschland wagen. Ich schäme mich, muss ich wirklich sagen. Er ist ja, ich sag mal, ein echter Heiratsschwindler. Er hat die Braut schön gemacht bis zur Wahl, hat in alle Richtungen getänzelt, für Abstimmungsverhalten und so weiter und so fort. Und am nächsten Tag ist er gekippt. Also das ist ein echter Heiratsschwindel, den er hier gemacht hat. Und man muss einfach sagen, ich dachte nach Scholz könnte es nicht schlimmer kommen, aber es kam schlimmer. Wenn ich dann Scholz und Merz zusammentue, die beiden Worte, dann entsteht Schmerz. Und den empfinde ich zurzeit, der ist fürchterlich.
Herr Pieper, die Wortspiele bleiben uns auch bei der kommenden Regierung nicht aus. Das ist schon mal gut. Glauben Sie, dass die vielen Schulden, die jetzt vielleicht gemacht werden, oder sagen wir mal Sondervermögen oder wie auch immer man das nennt, dass die nötig für Deutschland sind?
Also sicherlich braucht man eine Anschubfinanzierung, das ist ganz klar. Ich würde aber bei der Ausgabenseite mal darauf schauen. Ja, wir sind man muss sagen, wir sind ein sehr, sehr reiches Land, ein sehr, sehr reiches Land. Und man muss ja echt sagen, wir gibt den alten Spruch mehr Geld als Verstand, ja. Und alle reden über KI und künstliche Intelligenz. Ich würde mir hier mal menschliche wünschen. Menschliche Intelligenz, die erkenne ich seit Jahren in der deutschen Politik nicht. Und ich dachte, ich würde arbeitslos nach der Ampel. Aber es geht ja jetzt erst richtig los. Das ist eine Katastrophe. Fakt ist auf jeden Fall, wir kommen in eine neue Verschuldungsspirale. Fakt ist auch, das wird gar nicht drüber diskutiert, es gibt den Demografiefaktor in der Rentenformel, über den wird so gut wie nicht gesprochen. Ja? Der soll ausgesetzt werden jetzt durch Merz. Das heißt, eine Mehrbelastung von 500 Milliarden für nachfolgende Generationen. Ja? Wir verschleudern gerade die Zukunftsfähigkeit der nächsten Generation alleine durch diese Dinge. Dann die Verschuldung, irgendwann muss zurückgezahlt werden. Oder aber, wir nennen es Sondervermögen. Ja? Also ich habe ja nur ein bisschen ökonomische Ausbildung. Was ist eigentlich ein Vermögen? Das ist eine Wertzurechnung aller materiellen und immateriellen Werte einer einzelnen Person in Geld gemessen, ja? Und wir machen hier Schulden und nennen das auf einmal Vermögen. Mehr verarscht kannst du dich nicht fühlen. Und dann durch einen Mann, der viele, viele Jahre bei BlackRock gearbeitet hat, das dürfen wir nicht vergessen, dass Habeck so aufgetreten ist, wie er aufgetreten ist, Insolvenz nicht erklären konnte beispielsweise, macht ja nichts, weil er hatte ja eine Frau Bartsch hinten dran, die kam von BlackRock im Übrigen und jetzt haben wir BlackRock pur in Form von Herr Merz und Konsorten. Und da kriegt die BRD doch ein ganz anderes Gebilde. BRD, BlackRocks Deutschland. Und das ist leider die Aussicht mit Merz.
Und Sie haben ja gesagt, Sie hatten Angst, jetzt praktisch arbeitslos zu werden. Ja. Und das Gegenteil passierte, denn bei Ihnen glühten die Telefonleitungen.
Es war die Hölle. Also man muss ja wirklich sagen, ich möchte ja nicht missionieren, ja. Ich möchte die Menschen dazu bringen, selber über diese Dinge nachzudenken. Und die Lateiner sagen ja, tertium non data, datur. Es gibt nicht die dritte Wahl. Entweder ich glaube dran, dass alles gut wird, oder ich glaube eben dran, dass alles nicht gut wird. Und ich bin sehr, 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 sehr froh darüber gewesen. Einen Tag nach der Wahl, wir haben ein Online-Buchungsprogramm bei uns auf der Webseite, waren wir komplett ausgebucht. Ich wollte an dem Tag Marketing machen, hatte 9 Termine und in der Folge auch. Also es wirkt ja. Die Menschen haben erkannt, das wird nicht gut. Und ich sehe meinen Job ja auch in gewisser Art und Weise mit der helfenden Hand. Ich biete ja Lösungen, ja. Und ich bin ganz stolz, dass die Menschen gesagt haben, wir müssen uns mit Piper jetzt zusammensetzen. Das mache ich jetzt seit Tagen zuletzt. Ich war in der letzten Woche am Börsentag in Wien beispielsweise. Und da sind sofort Leute auf mich zugekommen. Der Piper ist da und das, komm, lass uns Termin machen und so. Und das ist eine schöne Anerkennung für das, was ich tue. Aber es ist mehr. Die Menschen sind wach geworden. Und sie wissen jetzt, dass wir mit der Ampelnachfolge Ampel hoch im Quadrat bekommen, weil die Handelnden, also Saskia Esken ist wieder da, also alleine das ist für mich eine Freude, gibt mir sehr viel Stoff für die nächsten Interviews. Fakt ist, das, so wie es jetzt ist, ist keine Besserung. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Die Verschuldungsorgie und Spirale ist angeschmissen worden. Und dann komme ich wieder ins Spiel. Die Enteignungsszenarien sind näher als jemals zuvor.
Und man erlebt ja weiterhin, dass die Menschen aus Deutschland eigentlich raus wollen mit ihrem Geld und Vermögen und raus aus diesem Finanzsystem.
Das ist so. Das ist so. Also dieses Verlassen des Finanzsystems. Ich sage immer, Finanzen unabhängig von Staat und Digitalisierung. Das ist ja mein Weg, den ich gehe und das findet mittlerweile Anerkennung. Also eine dezentrale Organisation, Soft Landing mit Sachwerten. Und dabei möchte ich eines nochmal betonen. Ich kann hier ja viel erzählen und andere können viel erzählen. Der wichtigste Sachwert ist zwischen den Ohren. Und das macht mich sehr, sehr glücklich, dass viele, viele wach geworden sind, selber darüber nachdenken und sich die Frage stellen, wird es hier gut oder wird es nicht gut? Ich sag dir, es gibt nur die beiden Möglichkeiten. Die einen sagen, es wird gut, denen werde ich nicht helfen. Und die anderen, die sagen, es wird nicht gut, die landen regelmäßig bei mir.
Wenn wir jetzt sagen, es wird auch nicht viel besser als bei der Ampel, was wäre dann eine aktuelle Handlungsmöglichkeit? Wie kann man sich um sein Geld und sein Vermögen jetzt Gedanken machen?
Ja, also zunächst einmal ein Hinweis für zukünftige Regierungen. Ich glaube nicht, dass in dieser Konstellation die 4 Jahre durchhalten. Das ist mal meine Prognose, ist gewagt, was ich hier jetzt mache. Aber ich glaube, wichtig ist doch, dass wir unser Kernkompetenz in Deutschland wiedergewinnen. Und diese Kernkompetenz ist Bildung. Wir waren mal Dichter und Denker, der Think Tank, sagt man ja heute, der Welt. Das war mal Deutschland, das muss wieder her. Und das geht nicht mit linksversifften Gedankengut von Hafermilch- und Tofu-Predigern. Die haben wir zurzeit leider in der Bildung. Das muss geändert werden. Das zweite ist Kernkompetenz. Nur Wachstum kann uns helfen. Nur Wachstum, Wirtschaftswachstum kann uns helfen, ja. Und für die Menschen, die dann sagen, okay, das warte ich nicht mal ab, gibt es nur eins, Währungs- und Länderdiversifikation außerhalb der EU ohne Zugriff. Im Übrigen, 3 Tage vor der Wahl hatte ich eine sehr schöne Diskussion, RTL war dabei, ist aufgezeichnet worden, Piper war rausgeschnitten, eine sehr schöne Diskussion mit unserem Ex-Minister Herrn Lindner. Und ich habe ihm 3 Fragen stellen dürfen und wir haben nett diskutiert. Also ich finde ihn schon einen honorigen Mann, der wird sicherlich Karriere jetzt in der Wirtschaft machen, da bin ich mir relativ sicher. Und ich habe ihn dann als 3. Frage gefragt, sagen Sie mal, Herr Lindner, ich habe meine Werbung eingestellt, Sie haben das VVBG auf den Weg gebracht, also einen Enteignungsparagrafen, Vermögensverschleierungsbekämpfungsgesetz. Und alle 2 Fragen, oder die 2 Fragen davor hat er sehr, sehr weitatmig ausgeführt. Ich habe ihn beispielsweise gefragt, warum er mit dem Mist der Ampel nicht schon früher ein Ende gemacht hat, hat er klar und eindeutig gesagt, du Pieper, recht. Ich hätte bei den 60 Milliarden Loch die Reißleine ziehen sollen, dann wäre alles anders geworden. Hat er mir sogar recht gegeben, fand ich, oh, Minister gibt Pieper recht, das fand ich schon mal ganz toll. Und bei der letzten Frage habe ich ihn nach dem VVBG, diesem Enteignungsparagrafen, aus seinem Ministerium gefragt. Und da gab es nur eine Antwort, es ist die konsequente Umsetzung von EU-Recht. Nicht mehr. Er hat auch keine Nachfrage mehr erlaubt. Und das soll uns allen sagen, die EU wird immer vorgeschoben bei unangenehmen Dingen, die uns Bürger betreffen. Der Angriff auf die Bürger sind, deswegen ist die EU im Prinzip die gefräßige Hydra, die umsetzt. Und das finde ich maximal gefährlich. Und wir sollten, viele sollten ihre EU-Gläubigkeit ablegen, auch die Euro-Gläubigkeit. Beides sind Metastasen im großen Krebsgeschwür.
Und Sie haben ja auch schon angedeutet, Enteignungsszenarien sind jetzt nicht unwahrscheinlicher geworden. Was müssen wir da befürchten?
Ja, es gibt natürlich viel. Also eines ist mal klar, wir haben den Trump, der drüben rumpoltert mit Elon im Hintergrund. Die Zölle, die drohen. Wir werden eine massive Inflationierung wieder kriegen. Ja? Und Inflationierung, also Kaufkraftverlust, wir haben über 3 Billionen auf den Konten liegen, ja, ist doch die leichteste Form von Enteignung. Da bin ich sehr, sehr sicher, dass wir eine relativ hohe Inflationierung bekommen. Zinsen sind gerade gesenkt worden und man sieht aber in den Märkten keinen Ausschlag. Ja? Ich gehe von einer ganz, ganz starken Inflationsspirale aus und wir müssen uns darauf einrichten, dass wir wieder Richtung 4% kommen. Da bin ich relativ sicher. Das heißt für jeden, er braucht eine Nettorendite von 6%, um diese auszugleichen. So, und die musst du erstmal hinkriegen. Erstens. Zweitens. Alles, was im sichtbaren Bereich ist, halte ich für angreifbar. Ja? Ich habe es, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, dieser Krieg in der Ukraine legitimiert ja zurzeit alles. Er legitimiert eine Kriegsabgabe. Das sollten wir uns allen klar machen. Er legitimiert den Lastenausgleich. Das sollten wir uns alle klar machen. Und alles andere mit Superfinanzamt, AMLA, VVBG und so ist sowieso auf dem Weg. Ja? Und deswegen müssen wir alle auch kämpfen. Ich persönlich werde bald eine Initiative starten mit einer Petition zu diesen Themen. Ich hoffe, Sie laden mich noch mal ein, dann werde ich das näher erklären. Aber wir müssen jetzt uns alle hier mal zusammenschließen und mal einen Gegenangriff starten.
Vielleicht noch mal ganz kurz die Frage, weil Sie sichtbar sagen, was wäre denn unsichtbar sozusagen? Was wäre, gibt es da Gut und Böse?
Ja, das ist, es ist immer alles das, was generationsübergreifend ja gemacht werden kann. Also Sie haben beispielsweise Kunst. Kunst ist ein sehr guter Weg. Edelsteine ist ein sehr guter Weg. Edelmetalle, nicht in Deutschland gelagert, im Zollfreilager, Technologiemetalle, Natural Resources, also nachwachsende Rohstoffe außerhalb dieses EU-Gebildes. Es gibt schon Möglichkeiten. Und es gibt die auch noch diskret durchzuführen, entdigitalisiert durchzuführen, auf trickreichen Wege. Also meine TRI heißt ja nicht mal Triversifikation, sondern trickreich richtig investieren. Und genau das ist es. Und das ist auch meine Dienstleistung. Und wir haben zurzeit sehr, sehr große Nachfrage.
Und genau diese Triversifikation Ihrer Anlagestrategie, die würde doch jetzt dann auch gut greifen.
Die greift komplett. Deswegen ist es ja zurzeit so. Sie merken, ich bin ziemlich euphorisch, weil es zurzeit wirklich also so eine Anerkennung durch die Politik ist mega. Triversifikation sagt ja nichts anderes als Diversifikation mit dem Tri-Faktor. Und der Tri-Faktor ist Währungsdiversifikation, Länderdiversifikation und nicht zuletzt auch Diversifikation in den Durchführungswegen. Zukünftig wird in Ihrem Lieblingsbereich Kunst meldepflichtig. Jeder Kunstkauf wird meldepflichtig. Ein Rolex-Kauf wird meldepflichtig und all die Dinge werden zukünftig meldepflichtig. Ich bin ziemlich sicher, dass die Edelmetalle die nochmal die Grenzen senken werden. Und das alles kann man jetzt noch links und rechts liegen lassen und es gut machen. Deswegen sage ich, in diesem Jahr geht noch einiges. Und man muss jetzt trickreich und schnell sein und nicht bis nächstes Jahr warten. Nächstes Jahr wird richtig scharf geschaltet. Es gibt einige Dinge, die sind wirklich. Und man muss ja sagen, wir reden immer über KI. Und Deutschland ist rückständig in der KI. Ja, das scheint so. Aber in den Behörden arbeiten sie mit Hochdruck an der KI, um den Menschen die wirtschaftliche und finanzielle Freiheit zu nehmen.
Und dann wächst auch noch der Druck aus den USA. Also wir sehen, Sie haben es gesagt, Donald Trump poltert mit Elon Musk im Hintergrund. Man weiß nicht so genau, was kommt, kann jeden Tag was anderes sein. Sind wir da so ein bisschen im Würgegriff der USA?
Ja, ich würde es so sehen. Das ist in der Tat ein Würgegriff oder man eher Schraubstock. Wir haben zwei Seiten. Auf der einen Seite Putin und die Russen und auf der anderen Seite die USA. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht gepresst werden dazwischen. Ja? Die Deals, die ja zurzeit anberaumt sind, zum Beispiel zum Thema strategische Metalle und seltene Erden in der Ukraine. Auf der anderen Seite die vielen Zölle, die unterwegs sind. Und dann auch die angekündigte unterlassene Hilfeleistung im militärischen Bereich. All das sollte uns jetzt mal dazu bringen, zu sagen, okay, wir haben den größten Binnenmarkt der Welt in Europa. Lass uns doch mal eigene Stärken entwickeln und auf uns selbst die Dinge richten. Ja? Das geht natürlich nicht, wenn wir jetzt einen Ausverkauf zulassen mit der Ukraine. Muss man einfach so sagen. Das sind wertvolle strategische Metalle. Aber wenn man dann mal hinschaut, diese seltenen Erdenfelder sind schon im russisch okkupierten Gebiet. Ne? Das muss auch jeder wissen. Also sind es irgendwie auch gewisse Fake News. Wir reden nur über den Rest, der noch übrig geblieben ist. Am Ende des Tages haben wir weder im Osten noch im Westen Freunde. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und deswegen sage ich ja, wir müssen Bildung, Bildung, Bildung. In einem rohstoffarmen Land ist Bildung der wichtigste Rohstoff. Bildung, Technologieentwicklung, eigene Stärken. Und ich sage es immer wieder und ich sage es nochmal, Aufgabe des Euros.
Wenn wir jetzt praktisch schon mittendrin in einer neuen Weltordnung sind, die sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren weiter schieben wird, was kann Deutschland, was kann Europa da machen?
Ja, das ist ja die Frage. Auf jeden Fall sich nicht selber verwalten. Ja? Es gibt keinen Wirtschaftsbereich, der so viel Verordnung und so viel Selbstverwaltung hat. Ja? Und wenn Sie mal anschauen, also bei dem März-Paket, was gerade angeschoben ist, ne? Wir haben ungefähr 280.000 Menschen bei der deutschen Bundeswehr. Ja? Und da soll ja jetzt so eine bis zu halbe Billion soll ja in diesen Bereich rein oder mit dem Sondervermögen. Ja? So. Und jetzt schauen Sie sich diese Struktur mal an. Also erstens, wie viel kommt überhaupt dort an? Wir sind eine Lobbyisten- und NGO-versiffte Gesellschaft. Wie viel kommt überhaupt da an? Und dann müssen Sie schauen, von diesen 260.000, 280.000, ich weiß nicht ganz genau, die bei der Bundeswehr arbeiten, sind nur im 80.000 in der Verwaltung. Die verwalten sich selber, die verwalten die Bundeswehr, die verwalten für andere Dinge. Ja? Hier muss eine Effizienz rein. Hier muss eine Effizienz rein. Und wir können noch so viele Maßnahmen beschließen, Infrastruktur. Wissen Sie, wie viele Lobbyisten da zukünftig die Hand aufhalten, um das anzuschieben? Und da muss man eben schauen, dass man diesen Kropf in der Lieferkette von Geld abschneidet. Hier fressen zu viel mit und am Punkt der Umsetzung kommt zu wenig an. Und hier muss mal richtig mit einem eisernen Besen durchgekehrt werden, damit wir überhaupt eine Chance haben. Sonst haben wir im Übrigen keine. Das muss man klar und deutlich sagen. Wenn nicht aufgeräumt wird mit der ganzen Bürokratie, mit Brüssel und dem ganzen Verordnungsmist und Lieferketten, Nachverfolgungsgesetze und dem ganzen Mist, haben wir keine Chance. Das kann man klar sagen. Da können wir noch so viel Geld, aber dann sind wir auch bald pleite. Und die nachfolgenden Generationen werden es ausbaden. Und ich bin ein dreifacher Opa und ich habe richtig Sorgen um meine Enkelkinder.
Und immerhin haben wir jetzt ein paar Bundestagsabgeordnete weniger, aber dieser ganze Apparat ist ja einfach auch wahnsinnig aufgeplustert. Sie hatten vorhin auch schon die seltenen Erden und den Rohstoffdeal zwischen USA und Ukraine erwähnt. Sie sind jetzt einer der Rohstoffexperten. Ja. Wie bewerten Sie denn diesen Deal?
Naja, auf jeden Fall zeigt es ja der Welt, wenn so ein Mann wie Trump mit seinem Beraterstab um sowas kämpft und damit einen Deal machen will, dass es etwas Wertvolles ist. Und ohne diesen Deal, das muss man einfach sagen, ohne die Technologiemetalle keine Zukunft, keine Hightech-Entwicklung. Eine Nvidia und wie sie alle heißen, brauchen das Zeug. Ja? Das muss man einfach sagen. Und Elon Musk kann ohne die Dinge auch nichts bewegen, aber er braucht das. Also zeigt sich, Technologiemetalle sind erstens sehr wertvoll für die zukünftige Entwicklung. Zweitens sehr selten. Teilweise, man spricht ja über Ressource und Reichweite. Ressource, wie viel ist noch im Boden? Reichweite, wie lange hält es noch? Ja? Und teilweise haben wir Reichweiten nur noch von 10, 12 Jahren bei gleichbleibender Nachfrage. Springt die Wirtschaft an, wird sich das verkürzen. Und dann gilt am Ende das, was ich immer sage bei Sachwertinvestments: Knappheit. Ist relativ einfach. Knappheit ist dann der Renditetreiber. Insofern merke ich ja gerade auch in meiner Kundschaft, dass eine hohe Nachfrage da zurzeit ist. Ja? Aber ich muss es auch gut lagern. Ich brauche den Exit. Ich brauche den Exit zur Industrie. Das ist ganz wichtig. Ja? Ich darf die Einheiten nicht klein machen, sondern industriell belassen. Ich muss sie im Zollfreilager einlagern, also mehrwertsteuerfrei. Und ich muss in der Lieferkette der Industrie sein. Das ist das, was schlau wäre, was Frau Merkel ja aber vor vielen Jahren noch machen wollte und es nicht getan hat, wie so vieles, was sie nicht getan hat. Ich glaube im Übrigen, ich muss das mal sagen, Frau Merkel war die späte Rache von Honecker. Was die aus Deutschland gemacht hat, ist also unfassbar. Fakt ist auf jeden Fall, seltene Erden und strategische Metalle gehören in die Lieferkette der Industrie. Und das ist im Übrigen nicht Berlin. Ja? Wenn ich mir das Wahlergebnis hier angucke, ich wollte ja gar nicht hinfahren. Dieses linksversiffte Berlin, ja, komplett links gewählt, fürchterlich. Also hier würde ich nicht lagern, das muss ich ganz offen sagen. Hier werden ja schon Wohnungen sollen enteignet werden. Dann habe ich hier auch noch irgendwelche Lager. Also nicht hier lagern, sondern in einem sicheren Lager in der Lieferkette der Industrie. Und ich muss es im Portfolio haben. Ja? 5%, 10% beimischen. Diversifikation ist das Thema einer Kriseninvestition.
Jetzt sagen Sie spüren praktisch ja auch schon mehr Nachfrage. Kann man denn so leicht noch Technologiemetalle, seltene Erden kaufen oder wird das auch irgendwann schwierig für Anleger?
Das wird schwierig, das wird gerade knapp. Also in den USA, die haben komplette Schwierigkeiten, also Gallium und Germanium kommen ja überwiegend, also über 90% aus China. Und die Chinesen haben sich jetzt gegen die Zölle mal gewehrt. Die Amis kriegen das nicht mehr. Das muss man einfach sagen, ja. Und wenn es knapp wird, muss man eben schauen. Wir arbeiten da mit Europas größtem Händler zusammen, damit wir eben noch in der Lieferkette drin sind. Aber irgendwann wird es nicht mehr geben, ja. Und dann explodieren die Preise. Das haben wir im Übrigen in Corona-Zeiten schon gehabt. Sie müssen sich ja vorstellen, die Industrie hat so ein Just-in-Time-System. Deren Lagerstätte sind die Schiffe auf den Weltmeeren. Die haben für einen Tag gelagert, nicht mehr. So, China hat dann die Häfen zugemacht und die Schiffe sind nicht mehr rübergekommen, also nichts mehr. Und derzeit haben wir fantastische Rendite gemacht, weil wir es ja gelagert hatten und wir es rausverkaufen konnten im Namen unserer Kunden. Ich hatte einen Pensionsfonds, der hat ein Renditeproblem, der hatte das damit schnell gelöst, weil er an einem Tag zweistellig Rendite gemacht hat. Und so geht's. Aus der Knappheit kann ich sehr, sehr schöne Performance machen, aber es darf eben nicht ein Klumpen sein, ja? Und es gibt einige Anbieter, die haben nur das. Und die knallen dann den Kunden 50, 60% Technologiemetalle und seltene Erden rein. Das ist falsch. 5 bis 10% auf Gesamtportfolio und dann gut gelagert, Zollfreilager und dann immer in der Lieferkette der Industrie und das ist eben nicht Berlin.
Wenn wir jetzt an diesen Rohstoffdeal denken, hilft das für einen schnellen Frieden in der Ukraine und glauben Sie, dass der bald kommen könnte?
Ich weiß es ja nicht. Also man muss ja einfach mal sagen, die Oscars sind vergeben. Aber das, was dort mit Zelensky gemacht wurde, das war ja Oscar-reif. Das hat der Spielberg geschrieben. Das kann kein anderer geschrieben haben. Das war ja Oscar-reif. Und ich weiß nicht, welches Spiel da im Hintergrund ist, aber es ist kein ehrliches Spiel. Das sind alles Fake News. Ich bin ziemlich sicher, dass das nicht echt ist. Insofern kann ich nicht bewerten, was da wirklich jetzt getrieben wird. Fliegen ja gerade alle um die Welt, um da irgendwelche Deals zu machen. Oder vielleicht haben sie es schon gemacht. Ich verfolge es auch teilweise gar nicht, denn wenn ich mir jeden Tag die Tagesschau anschauen muss, dann kann ich mich auch vor eine Waschmaschine setzen und darin Zucker weitermachen. Das Ergebnis ist das gleiche, weil die Nachrichten sind nicht werthaltig. Fakt ist auf jeden Fall, es ist eine große Inszenierung. Schauen wir mal, was rauskommt.
Das würde ich gerne mal sehen, wie Herr Pieper in der Waschmaschine Zuckerwatte rauskriegt. Das machen wir mal irgendwann.
Das machen
Das
wir.
interessiert mich. Ich wollte vorhin noch auch etwas fragen zu den Enteignungsszenarien. Wir haben das jetzt so ohne Beispiel eigentlich besprochen. Können Sie da mal so ein paar Beispiele nennen, was da enteignet werden könnte genau?
Ja, also es gibt ja The Great Taking, gibt es ja schon ein Buch. Das, was ich allen empfehlen kann, sich das Buch zu holen. Ein ehemaliger Hedgefondsmanager hat es ja beschrieben, wie Enteignung auf dem einzelnen Depot, aber auch bei den Verwahrstellen statt. Wir sprechen ja über Giro, Sammelverwahrung und so etwas. Die Banken haben ja gar nicht mehr die Papiere, sondern diese. So, und die werden verpfändet und dann gehe ich über die Verpfändung und dann sind sie auf einmal weg. Ja? Also man kann natürlich direkt auf ein Konto zugreifen, alles was messbar ist. Das haben wir in Zypern schon gehabt, das haben wir in Spanien mit der sogenannten Weihnachtsabgabe mal gehabt, da sind mal 0, irgendwas Prozent von allen Sparbüchern eingezogen worden, das kann man nachlesen, ist nie bekannt geworden, aber es war mal so eine Blaupause, ja. Alles das, was im sichtbaren Bereich ist, ich kann, also mit einfachem Beschluss sage ich, es gibt eine Kriegsabgabe, Bundestag sagt einfacher Beschluss, Kriegsabgabe, weil es grundgesetzlich verankert ist. Und dann fehlen 20% am nächsten Tag, ja. So, und die, die dann sagen, okay, meine 100.000 auf dem Konto sind sicher, werden dann sehr schön in die Röhre gucken. Die sind auch nicht sicher, aber zusätzlich kriegen sie da den Angriff. Ich kann in ein Depot reingreifen, ist relativ einfach. Ich kann also alles im Sichtbar, ich kann in eine Lebensversicherung reingreifen. Da gibt es ja die CAC-Klausel, da ist eh schon klar, dass die Staatsanleihen rausgezogen werden und die Kunden trotzdem haften. Also gibt es ja das Versicherungsaufsichtsgesetz und VAG, kann man genau sehen, Enteignung. Das ist überall, es ist durchseucht mit Enteignungsszenarien und deswegen muss man vielleicht mal darüber nachdenken und das ist ja mein Profil, Investitionen außerhalb des Finanzsystems. Direktes zurechenbares Eigentum. Alles, was von Natur aus begrenzt und mathematisch nicht erweiterbar ist und auf Knappheit ausgerichtet ist. Ja? Und das darf ich mir eben nicht nehmen lassen. Deswegen muss ich dann raus. Aber ich glaube, das Enteignungsszenario, über das ich ja schon sehr lange hier auch spreche, ist sehr, sehr nah. Ist sehr, sehr nah.
Schlechte Meldungen gibt es auch immer wieder aus der Wirtschaft generell. Industriefirmen 4% weniger Umsatz letztes Jahr. Ja. Da ist wirklich, da spürt man, dass es nicht gut läuft. Kann man da überhaupt noch, kann Deutschland da überhaupt noch so eine Wende schaffen?
Also im Augenblick sehe ich es nicht, weil wenn Sie sich mal die Außenwirtschaftsbilanz des letzten Monats anschauen, ja, da fehlen ja mal wieder 2,5%, ja. Und das zieht sich ja durch wie ein roter Faden. Forderungsausfälle, die Kreditreform gibt dazu Informationen, die Indizes, wo ich ja teilweise beim ZDW mit dabei bin, alles hört sich nicht gut an. Also kurzfristig sehe ich hier gar keine Besserung. Ich sehe sogar die Gefahr, dass wir geschichtlich etwas ganz Besonderes erleben, das dritte Jahr Rezession. Die Gefahr sehe ich. Und das geht nur, wenn ich massiv Geld in die Märkte, Investitionsanreize schaffe. Und das geht nur, vermutlich nur auf Pump, weil wer soll hierher kommen und uns Geld geben? Ne? Also an uns glaubt ja niemand. Also Sie sind ja auch viel international unterwegs. Wenn ich nach Dubai komme, dann sage ich, hey, Pieper, was ist bei euch los? Ja? In den USA treffen wir beiden, wenn wir ja regelmäßig dort an der Börse sind, genau diese Meinung, egal wo ich bin, hat sich das Bild des Deutschen verändert. Das war früher Bewunderung, jetzt ist Mitleid.
Und man hat einfach auch das Gefühl, Deutschland ist nicht mehr so wettbewerbsfähig, wie das vielleicht vor 20, 30 Jahren locker war, wo man weltführend war. Ist das jetzt eine Standortfrage und Krise oder ist das eine politische Krise?
Es ist eine strukturelle und eine politische Krise. Also die Politik hat durch, ja, ich sag mal, ideologiegetriebene Dinge uns den Dampf aus der Wirtschaft rausgenommen und strukturell einfach durch die ganz vielen Verordnungen und teilweise haben wir auch einen Anschluss verloren. Das muss man einfach mal sagen. Aber es gibt unglaublich viele schlaue Menschen in diesem Land, und die dürfen wir uns einfach nicht wegkaufen lassen, ja. Wenn hier einer mit einem guten Patent unterwegs ist, gibt ja ein paar gute Institute in Deutschland, also Forschungszentrum Jülich oder andere Fraunhofer Institute oder so, wo richtig hoher Patentausstoß ist. Die Frage ist, wie können wir diesen Leuten Anreiz schaffen, hier zu bleiben, ja. Sicherlich nicht mit den höchsten Energiekosten auf der Welt und sicherlich nicht mit der höchsten Abgabenlast auf der Welt. Das sind doch die Dinge, wo wir anfangen müssen.
Sie reden ja so viel mit Menschen, mit Anlegern, die sich Sorgen machen. Sie hatten es gerade auch gesagt, Sie waren auf dem Börsentag in Wien. Was sind da so die drängendsten Fragen, mit denen die Leute auf Sie zukommen?
Ja, die drängendsten Fragen ist, es sind natürlich, wie kann ich mein Klumpenrisiko lösen? Also viele sind, gerade am Börsentag, ist ja klar, wie der Name schon sagt, sehr viele in Aktien und im Trading drin. Ich finde es im Übrigen irre, wie wenn Menschen mit 80, 85, 90 Grad Trading lernen, finde ich, boah, Leute, lasst euch doch die Lebenszeit nicht klauen durch so etwas. Aber Fakt ist, Klumpenrisiken auflösen, ja. Die dramatischste Frage, das merken wir auch in unserem Haus, ist natürlich, wie kann ich meine Immobilie schützen, ne? Das muss man einfach sagen, wir haben 8 bis 10 Billionen privates Immobilienvermögen hier in Deutschland. Und das ist eine vordringliche Frage, die gestellt wird. Und dann ist es, und da komme ich natürlich ins Spiel, Pieper, wie kommen wir hier raus? Sowohl mit Vermögenswerten als auch persönlich. Und das ist ja meine Kernkompetenz.
Wenn Sie Märkte schon ansprechen, Börse und so, müssen wir natürlich auch mal darüber sprechen. Sie haben jetzt auch gerade einen Artikel geschrieben, da haben Sie gesagt, ich zitiere mal, 2025 wird das Jahr der Volatilitäten. Ja. Also es schwankt sozusagen. Ja. Was können wir da erwarten und warum ist das so?
Ja, also ist kein Alkohol im Spiel, wenn es schwankt, sondern ist die Realität und das sehen wir ja. Wir haben es ja vor ein paar Tagen ja erlebt. Wir verlieren an einem Tag 3 Billionen US-Dollar an Börsenwert durch Volatilität. Wir haben, als, wie ist das, DeepSeek an den Start kam, bei Nvidia so 700 Milliarden oder so etwas verloren an einem Tag. Das zeigt uns, dass wir eine große Unruhe durch Meldungen haben. Wenn Trump den Scheitel falsch sitzen hat, bewegen sich die Börsen. Das muss man einfach sagen. Eine Meldung über Zölle bewegen sich die Börsen. Zinssenkungen bewegen sich die Börsen. Und davon bleibt auch Gold nicht verschont, das muss man auch klar und deutlich sagen. Wir haben 9 Wochen hintereinander positive Ergebnisse, zum ersten Mal jetzt 2 Wochen, wo es nicht so ist. Ja? Es gibt also hohe Volatilitäten in diesem Markt und daran muss man sich gewöhnen. Daytrader werden ihre Freude haben, aber ich will hier nicht jeden zum Daytrader ausbilden. Da kann man schönes Geld verdienen, wenn man die Peaks erwischt, aber wer erwischt? Wenn ich sie erwischen würde, säße ich nicht hier und Sie wahrscheinlich auch nicht. Also es ist nicht so einfach. Fakt ist auf jeden Fall, wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir sehr, sehr hohe Volatilitäten in allen Anlagesegmenten bekommen.
Jetzt sind Sie einer der Experten für Edelmetalle, gerade natürlich Gold, Silber. Und Sie haben es ja gesagt, Gold ist einfach fantastisch auch gelaufen, auch in dieses Jahr wieder sehr gut gestiegen. Ja. Jetzt gab es ein paar Rücksetzer. Wie bewerten Sie trotzdem Gold jetzt und
Also Silber? Wir werden die Schwankungsbreite, wie gerade gesagt, bei Volatilität wird sicherlich größer werden. Dennoch sehe ich die 3000 dieses Jahr. Das muss ich klar und eindeutig sagen. Und lass den Trump weiter rumtrampeln und Musk weiter rumhüppen. Und Gold ist für mich die letzte Instanz. Das ist die globale Weltaktie ist Gold. Und als letzte Instanz wird Gold als letztes fallen. Man sieht es im Übrigen an den Nachkäufen der Notenbanken, was zurzeit passiert. Wir haben auf der einen Seite die Terminmärkte, die diesen Kurs sehr schön im Schwanken halten. Auf der anderen Seite doch massive Nachkäufe der Notenbanken. Und wenn Notenbanken nachkaufen, um Länder und Währungen zu schützen, sollte doch dem Letzten klar sein, dass das die letzte Instanz ist. Aber ich muss auch sagen, ich bin großer Freund von Silber. Silber nach wie vor. Großes Potenzial und Silber hat unter Rendite-Gesichtspunkt deutlich größeres Potenzial. Und mittlerweile empfehle ich auch Platin zur Beimischung.
Muss man irgendwas beachten, wenn man jetzt Edelmetalle kaufen will?
Es ist immer entscheidend, das Preis-Gramm-Verhältnis. Das ist ganz entscheidend, ja. Und viele Menschen neigen dazu. Also es gibt ja Anbieter in diesem Markt, deren Geschäftsmodell ist die Befeuerung von Ängsten. Ja, das ist so, also wenn du bei denen abends in die Show gehst, denkst du, bist in einer Geisterbahnfahrt. Ne? Und die Welt geht unter und alles ist schlecht und Deep State und so etwas alles. Und dann wird da sehr kleinteilig, weil höhere Margen ist, sehr kleinteilig verkauft. Das darf man nicht machen. Wenn man Gold zur Vermögenssicherung haben möchte, muss man großteilig. Also Gold mindestens ein Kilo, bei Silber 1000 Unzen Barren. Das kann aber nicht jeder. Also muss man sich daran in der Sammelverwahrung mit Eigentum, also ich habe den Einkaufsvorteil, muss aber nicht diese großen Summen machen. Dann mache ich es noch im Zollfreilager, bei den Weißmetallen spare ich mir 19%, habe einen guten Einkaufsvorteil und wenn es ein gutes Konzept gibt, so wie meines, ich muss jetzt hier mal kleine Werbung machen, dann kann ich auch noch in Dollar entnehmen und in Schweizer Franken, was ja auch nochmal eine gute Geschichte ist. Also ich bin nicht nur in der Euro-Währung, solange es sie noch gibt, sondern auch andere Dinge. Und ich kann mir täglich Ware abholen. Ja. Und das ist das schlaue Investieren. Nicht im Garten, nicht im Schließfach der Bank, nicht zu Hause. Das kann man machen, kleinteilig kann man das machen, so quasi als Portokasse, aber für den Vermögensschutz gehört das großteilig außerhalb der EU.
Vielleicht sollen wir noch mal generell sagen, was können Anleger denn jetzt tun?
Ja, am besten diskret kaufen. Man muss es einfach sagen, die KI arbeitet schon im Hintergrund. Also bei diesem unserem super neuen Superfinanzamt, Amlau und wie sie alle heißen, laufen die Strippen schon zusammen. Das kriegen wir hier alles nicht mit. Irgendwann wird verkündet, dass da die digitale Verknüpfung da ist und Pieper, du hast anonym Gold gekauft, weil wir einen Beleg gefunden haben und der war digital gescannt und so weiter. Also muss man jetzt sehr, sehr schlau in der Durchführung sein. Sind wir beim Thema Kunst? Kunst kann ich zurzeit noch bar kaufen. Das geht zurzeit noch. Edelmetalle bei der richtigen Durchführung auch. Aber da muss ich trickreich sein. Ich kann gute Uhren kaufen, ich kann gute Whiskys kaufen, was mir sehr nahe kommt. Ich kann gute Investitionen im Ausland, nachwachsende Rohstoffe tätigen, aber ich muss immer auf den Durchführungsweg schauen. Das heißt also, ich muss versuchen, den digitalen Fingerabdruck nicht zu hinterlassen. Und dann gibt es so viele Anbieter, die machen dann, die werben auch noch mit. Und wir haben die Blockchain dahinter und dann hast du einen digitalen Zugang. Das finde ich in derzeitigen Situation sehr falsch. Und deswegen muss man es anders machen und ich weiß, wie es geht.
Und wenn es mal ganz schlimm kommt, kann man den Whisky auch immer noch trinken?
Das sowieso. Er hat viel mehr Prozent als fast jede Anlage. Also insofern ist ein Whisky einmal unter Investment-Gesichtspunkten, aber für die geistige Frische auch eine gute Wahl.
Und vielleicht hilft es ja auch Anlegern. Wir haben ja schon öfter mal auch so über so eine gewisse, sagen wir mal, Banken- und Versicherungsgläubigkeit in Deutschland gesprochen. Spüren Sie da, dass sich was ändert?
Ja. Das habe ich am Börsentag in Wien erlebt. Also diese Bankengläubigkeit neigt sich dem Ende. Die Leute spüren, dass die Bank nicht mehr der sichere Hafen ist. Ja? Und es gibt sehr viele neue Banken. Ich kannte einige gar nicht, die sich dort in Wien präsentiert haben. Das sind reine Zahlstellen. Also E-Payments, sagt man ja. E-Payment Institutes. Das finde ich in Ordnung, aber mehr ist eine Bank für mich aktuell nicht. Und das erkennen immer mehr Leute, die buchen sich dort ein Konto ein und wickeln Zahlungen dort ab. Ja? Aber als Vermögenssicherer ist eine Bank nicht geeignet.
Kommen wir nochmal zurück zu den Aktienmärkten, ja auch mal ein wichtiges Thema. Wir sehen also, die Wirtschaft hat Probleme, aber die Börse geht zum einen Rekordhoch zum anderen.
Ja, es ist ja auch richtig. Produktivkapital gehört ja auch in ein Anlagespektrum. Ich bin ja nicht, das wird immer so dargestellt, dass ich gegen Aktien bin. Ich bin nur auf der Seite der Value-Investoren und nicht bei Growth. Irgendeine tolle Story und dann jage ich da rein, sondern gibt es gute Patente, gibt es gute Ideen, gibt es Produktion, gibt es Produktionskapital und so weiter und so fort. Ja? Und deswegen bin ich komplett dabei. Und man sieht es gerade in den letzten Tagen, sieht man es ja, die Rüstungsaktien. Klassisch Value. Sie sind produzierend. Die Story ist leider bedauerlich, muss man einfach sagen. Aber das ist etwas, wo man sagen kann, die kann man gut beimischen. Ja? Ich würde zum Beispiel auch drüber nachdenken, im Unterhaltungsbereich Aktien beizumischen. Weil Brot und Spiele läuft ja zurzeit und damit die Leute werden immer versuchen, ein bisschen Spaß zu haben. Also das sind schon zwei Bereiche. Ich könnte noch mehr nennen, aber es sind zwei Bereiche, wo man sagen kann, da kann man investieren. Aber man sollte nicht global sagen, der MSCI World ist mein Heil. Denn wir sehen, wie irre gerade die Politik in den USA ist. Egal, wie man sie bewertet, dieses morgens eine Meldung Zölle, abends die Zölle wieder zurückgenommen und so weiter. Und da sind mehr als 70% im MSCI World. Das muss man einfach mal so sehen, ja. Und dem würde ich mich nicht aussetzen. Das muss man sagen, das ist unberechenbar.
Haben Sie da Empfehlungen für Anleger oder muss man sich vielleicht sogar andere Strategien zurechtlegen?
Ja, man muss darauf achten, keine Klumpen zu haben. Auch bei den Aktien nicht. Ne? Also Klumpen wäre jetzt der MSCI World. Ich bin in den USA. Und wenn wir so einen Husten haben, wie zuletzt 3 Billionen an einem Tag mal versenkt bei den Tech-Aktien, dann weiß ich, dass ich mich dem nicht aussetzen darf alleine. Also breit streuen, egal in was man tut. Ja? Mir tränen ja die Augen, was ich teilweise bei total netten Menschen, die Lebensleistung sich aufgebaut haben, welch gigantisches Klumpenrisiko bei Immobilien haben. Das ist so das Deutsche, wir haben mal die Immobilien gesammelt wie die Perlen an der Kette oder so, ja. Und die haben Angst. Die haben wirklich Angst. Und sie haben zu Recht Angst, dass ihnen da was genommen wird. Also insofern muss man für die, die neu entscheiden können, die frei in der Entscheidung sind, die aus Bindefristen raus sind, auch mal drüber nachdenken, eine Immobilie wegzuverkaufen, auch mal bewussten Verlust in Kauf nehmen oder aber eine Gewinnmitnahme auch mal zu machen, um ein Gleichgewicht hinzukriegen. Und dann muss ich immer wieder schauen, welche Möglichkeiten habe ich das Rebalancing, also wie kann ich meine Allokation wieder ins Gleichgewicht bringen. Und dabei helfe ich ja den Menschen, das ist eines meiner Kernkompetenzen.
Und wer jetzt sagt, ich brauche einfach eine andere Strategie, die für die Zukunft aufgestellt ist, wie kann man dann mit Ihnen in Kontakt treten?
Einfach auf meine Webseite gehen, rolf-pieper.com, und dann erlebe ich ja so manche Überraschungen wie nach den Wahlen, dass mein Buchungsportal komplett ausgebucht ist. Da sind aber alle Kontaktdaten, meine E-Mail-Adresse einfach melden. team@rolf-pieper.com, und wird ein bisschen dauern, ich muss das wirklich sagen, wird ein bisschen dauern, weil zurzeit ist die Hölle bei uns los. Wir haben Wartezeiten, auch zu unserem Immobilienschutzprogramm, müssen die Leute 8 bis 10 Wochen zurzeit warten, weil das kriegen wir nicht mehr hin.
Weil die Leute eben auch erkennen, dass das Vermögen, der Wohlstand massiv in Gefahr sind.
Definitiv, definitiv. Also ich muss es nochmal sagen, die Selbsterkenntnis bei den Menschen ist jetzt da. Ne? Die haben gedacht, durch die Wahl wird alles besser. Jetzt hegen sie Zweifel, dass es besser geworden ist. Ich auch im Übrigen. Und jetzt ist die Zeit, wo man reden muss. Und 2025 muss man auch handeln. Besser haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben.
Das Wort zum Sonntag sozusagen, ja. Das Wort zum Wochenende. Ja. Rolf Pieper, danke schön, dass Sie wieder da waren. Dankeschön. Der CEO der Tri Concept AG aus Liechtenstein. Liebe Zuschauer, Sie erreichen Rolf Pieper hier eingeblendet unter rolf-pieper.com. Alle Infos und Termine können Sie da sich anschauen und sich einbuchen. Danke erstmal für heute. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.